So, guten Morgen zusammen. Erst wollte ich noch was ansagen, weil ich darum gebeten worden bin. Wir fangen ja wieder an im Sommersemester am 22. April. Geht das wieder los. Und dazu ist noch was zu sagen, dass am dem Abend dieses Tages die Rana Lectures wieder dran sind, und da bin ich diesmal da gekeilt worden, und ich werde reden über Rana, ein Mystiker zur Situation des Christen von morgen. Das ist dann um 19.30 Uhr in der Aula, wie das ja immer jedes Jahr ist, und wird fortgesetzt am Samstag. Da haben wir dann, wie jetzt eben auch, machen wir einmal mit unserem Nietzsche weiter. Aber im Anschluss daran, um 11 Uhr, gibt es einen Workshop dann nochmal zu einem Rana-Text. Das ist immer noch so vorgesehen, so ist das Format, das die halt dafür haben. Sodass ich das schon sage, weil es vielleicht jemand interessiert. Wir haben ja gestern gehört, dass an sich der Rana eben eher out ist, aber das, manches wird eben doch versucht. Und wir haben ja hier am Haus ja auch von Wien her, das Rana-Institut ist ja schon, der ganze Nachlass ist ja schon so ein paar Jahre hier jetzt hier in der Hochschule, und da kümmert sich jemand drum. Und deswegen gibt es eben diese Rana Lectures eben auch jedes Jahr, wo man irgendwen holt. Und in dem Fall ist es dann für das Haus auch günstig, ich komme sowieso, dann sparen die schon mal die Fahrtkosten, die dann sind. Also das wäre also an diesem Abend des 22. und am 23. am Samstag dann um 11 eben noch ein Workshop dann. Der dann steht. Ich weiß nicht, an sich glaube ich nicht, die hängen Plakate hin. Mir sagte gerade der Pater Schöndorf, dass er das jetzt ja anstößt. Er macht das, das ist seine Arbeit, er gehört der Rana Stiftung eben auch an. So dass es das gibt, und die machen ja verschiedene Dinge. Vor allen Dingen machen sie ja eine Gesamtausgabe in Frankreich von Ranas Sachen im Moment. Und nachdem da der Verlag beinahe pleite gegangen wäre, ist die Frage, wo nehmen die das Geld her? Weil die Stiftungen, das wissen wir ja im Moment, alle kein Geld haben, wegen der desolaten Zinssituation. Geht ja kein Geld ein von dort her. Ist das immer noch mal ein Problem, das da besteht. Also das wollte ich vorweg sagen. Wir sind bei unserem Nietzsche auf der Seite 188 gewesen, und mit dem Text oben auf der Seite, dieser im Sperrdruck, das haben wir noch miteinander besprochen, wenn Sie sich erinnern. Mein Hauptsatz: Es gibt kein moralische Phänomene, sondern nur eine moralische Interpretation dieser Phänomene. Diese Interpretation selbst ist außer moralischen Ursprungs. Ja, das stimmt, wenn man ein Teils dazu sagt, dass also da auch außermoralische Dinge mitspielen. Wir haben das ja dauernd gehabt, dass er immer so drauf rumreitet, auf der Interpretation. Natürlich heißt erkennen, interpretieren. Es geht gar nicht anders. Deswegen hat ja Scheffler hat ja eigens so ein dickes Buch geschrieben über Erfahrung als Dialog. Erfahrung heißt immer Begegnung. Und in einer Begegnung verändern sich immer beide. Das ist einfach so. Und wir wissen inzwischen auch durch so die neue, das berührt dann schon den nächsten Text jetzt gleich, dass tatsächlich man nicht so ein simples Bild haben kann. Zuerst sind dort die Fakten einfach so da, und wir sind wie ein Blatt Papier, worauf sich das einfach abbildet. Sondern, wie wir inzwischen wissen, haben wir die Fakten nur innerhalb von Theorien. Und das ist das, was er eben jetzt Interpretation nennt und meint, das sei deswegen eine Verfälschung, weil er so diese Idee hat, wie das tatsächlich ja auch die neuzeitliche Physik erstmal hatte, zu meinen, man könnte so unmittelbar mit der Wirklichkeit zu tun haben, während heute ja viele Kollegen diesen Unterschied machen zwischen Realität und Wirklichkeit. Realität sind die Dinge, wie sie in sich sind oder für Gottes Blick oder wie auch immer. Und dann für die Menschen, weil da immer schon eine Interpretation drinsteckt, um sein Wort da aufzunehmen, ist es eben dann die Wirklichkeit, sodass man dann redet von der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit und macht dann einen Unterschied zwischen der Realität, wie etwas ist, wenn es niemand sieht, die Naturalisten meinen, das sei eigentlich die Existenz von Sein. Ein Transzendentalphilosoph sagt natürlich Unfug. Alles, was es gibt, ist immer für jemand, gibt es das und es erscheint für jemand. Ist gar nicht anders da. Das Dasein ist immer ein Dasein für. Eben diese dialogische Struktur. Und wenn wir jetzt den nächsten Text da angucken, also auf der Seite 188, nach diesem Satz, dann setzt er da ein und sagt, man findet in den Dingen nichts wieder, als was man nicht selbst hineingesteckt hat. Das ist ein nicht zu viel. Natürlich, aber offenbar hat er es eben so geschrieben und die drucken es halt so, wie es wirklich da steht. Und es steht auch im vollen Nachlass genauso da. Also es ist kein Druckfehler jetzt in dem Reklamheft. Das eine, das zweite nicht müsste gestrichen werden. Also man findet in den Dingen nichts wieder, als was man selber in sie hineingesteckt hat. So müsste das heißen, dieses Kinderspiel, von dem ich nicht gering denken möchte, heißt sich Wissenschaft. Im Gegenteil, fahren wir fort mit beiden, so gehört, es gehört ein guter Mut zu beidem, erstmal zum Wiederfinden und die anderen wie die anderen zum Hineinstecken. Und dann sagt er, dieses Hineinstecken geschieht durch Kunst, Religion, Liebe, Stolz. Das heißt, wir nehmen etwas immer schon, das ist das Heideggersche als, dann wir nehmen es etwas immer schon als etwas wahr. Wir können gar nicht anders, als es immer schon in einer bestimmten Weise zu sehen und zu lesen. Das war das, was ja dann die Phänomenologie herausgearbeitet hat. Tatsächlich nehmen wir die Dinge als etwas und wir erkennen die Fakten erst im Rahmen einer Theorie, dass das hingehört. Und das spricht er hier nochmal an. Das ist richtig. Ob man das jetzt Kinderspiel nennen will oder anders, wir treten an die Dinge heran. Und so setzt es sich ja dann fort. Sie mischen sich ja ein. Nicht? Wenn da was ist, wie gesagt, dass das also hier hineingehört, die Theorie, Imagination, sagt Clive Staples-Lewis, ist das also diese Bildkraft, in der wir dem etwas immer schon als etwas oder jemand als jemand wahrnehmen. Und innerhalb dessen die Fakten, sodass die Fakten immer schon in der Theorie stecken. Unsere Unart, ein Erinnerungszeichen, eine abkürzende Formel als Wesen zu nehmen, schließlich als Ursache, zum Beispiel vom Blitzsagen erleuchtet, oder gar das Wörtchen Ich, eine Art von Perspektive im Sehen, wieder als Ursache des Sehens selbst zu setzen. Das war das Kunststück in der Erfindung des Subjekts, das behauptet er. Sie sehen, wie das so miteinander zusammenhängt und es ist auch gut, wie das hier der Herr Wohlfahrt hier ausgewählt hat. Es ist tatsächlich derselbe Gedanke, wenn wir eben gesagt haben, alle Fakten stecken, sind immer schon Bestandteil einer Theorie. Dann sagt er und macht eben, das ist ja tatsächlich sprachlich etwas merkwürdig mit dem Blitz, dass wir sagen, der Blitz leuchtet, denn der Blitz ist das Leuchten. Natürlich ist der Blitz kein Subjekt. Und darauf zielt er hier ab, dass wenn wir eben ein Wort bilden, das Wort manchmal nur den Zustand beschreibt. Wenn ich zum Beispiel Faust sage, dann ist das, ja, ist das eben eine zusammengeballte Hand und ist nicht für sich eine eigene Substanz und Wirklichkeit im Unterschied zur Hand, sondern es ist nur ein Zustand der Hand. Und so ist es natürlich mit dem Blitz auch. An sich ist es nicht richtig, wenn man jetzt pingelig sein will, zu sagen, der Blitz leuchtet. Denn der Blitz ist das Leuchten und nichts anderes. Und jetzt seine Behauptung, und da tue ich eben dieses Teils hinein, zu behaupten, dass jetzt das Ich auch so ist wie der Blitz, dass es das gar nicht gibt als Subjekt von Denken oder Fühlen, und weswegen ich ihm vorschlagen würde, da ein Teils einzuschieben. Denn tatsächlich gibt es, wie wir inzwischen durch die Psychoanalyse ja gelernt haben, alle möglichen Strebungen und Einflüsse, die bei uns nochmal mit dazukommen. Wir treffen niemals eine Entscheidung rein bloß wissend und in absoluter Freiheit. Sondern natürlich sind da Strebungen und Wollungen in uns drin, die ja miteinander auch im Streit liegen können. Und dann kommt es das Bewusstsein hinein, wo ich mich dann für irgendetwas ausdrücklich entscheide, aber da ist vorher schon eine Menge passiert. Ist aber jetzt so zu übertreiben und zu sagen, das Reden vom Ich ist genauso verkehrt wie vom Blitz, da würde ich erstmal sagen Nego und zweitens Petro Probationem. Das soll er nicht so einfach rumbehaupten, sondern müsste er schon ein bisschen mehr begründen.
Aber gibt es nicht die Erfahrung,
Ja.
Also zum Beispiel eine Körperbeherrschung, wo alle vier Glieder beteiligt sind, wenn das dann durchgängig funktioniert, dann kann man sagen, das hängt mit dem gesamten Menschen zusammen,
ja.
Also ich jetzt.
Ja.
Mhm. Und, aber es kommt eben meistens danach, vielleicht meint das nur eben das wie beim Blitz, dass man ja auch danach sagen kann, es leuchtet. Oder währenddessen kann man es ja auch schon sagen.
Ja, ich meine, beim Blitz ist doch wirklich deutlich, dass es eigentlich, dass man sagen kann, hier führt die Sprache, führt sich hier auf und trägt an dieser Stelle in der falschen Weise dieses Subjekt, Objekt oder Subjekt-Prädikat-Struktur gleichsam in die Wirklichkeit hinein. Der Blitz ist wirklich nicht ein Subjekt, das obendrein jetzt leuchtet, also das als Tätigkeit hat, sondern der ist nichts anderes als das Leuchten. Und ist selber eben jetzt nicht ein Ursprung von, sondern ist eine Wirkung von diesem Aufeinandertreffen dieser Spannungen, die da eben jetzt da sind. Und das behauptet er nun auch für das Ich und übertreibt es da, wie das ist, wenn man was Neues sieht, übertreibt man es, genau wie jetzt der Buber dann eben, bis ihm dann der Rosenzweig da den Kopf zurechtgerückt hat, meinte, das S ist überhaupt miserabel und davon kann man gar nicht reden und von Gott in der dritten Person kann man nicht reden, während das die Psalmen dauernd tun. Und die Bibel, die wechselt dauernd zwischen der dritten und der zweiten Person in ihren Texten. Aber der meint, er müsste da erst mal sagen, ich kann nicht von Gott in der dritten Person reden. Und dann hat ihm eben dann der Rosenzweig gesagt, was führen Sie da für einen Krüppel ein eigentlich, dieses S, und verweist ihn darauf, dass das so ist. Und die haben ja dann diese Konsequenz gemacht, dass tatsächlich dieser unaussprechliche Gottesname, das Tetragramm, dass das in der Buber-Rosenzweig-Bibel, Rosenzweig war ja längst schon tot und die weitere Ausgabe hat ja dann Buber gemacht, dieser unaussprechliche Name immer mit der dritten Person in großen Buchstaben gedruckt wird. Also er, ihm, ihn. Da, wo der junge Buber gesagt hat, ich kann überhaupt nicht von Gott in der dritten Person reden, sondern ich kann ihn nur anreden, in diesem berühmten Du-Gedicht. Du, du, immer du von ihm, ne? Wo das so drinnen ist. Sondern das hat er sich sagen lassen, ich kann reden in der dritten Person, das ist überhaupt nicht apersonal. Genau wie auch in der menschlichen Erfahrung, also der Vater mit dem Kind von der Mutter reden kann und die Mutter mit dem Kind vom Vater und die Eltern zusammen vom Kind, ohne dass das dann apersonal wird. Und die Frage, wie man jetzt diesen Buberschen Satz, dass er sagt, dass ich wird am Du zum Ich, ich formuliere das ja nochmal anders um und sage, ich werde nicht am Du zum Ich, sondern ich fange an als das Du eines Du. Und deswegen in meinem Buch da mit dem Person und Glaube, das erste Kapitel heißt das Ich als Du. Und da habe ich auch mit dem Schüler und Nachfolger damals von Kuhn, also von Kollegen Seidel, der in Rom doziert, der war ganz unwirsch und sagte, wieso können Sie da reden vom Du? Ich bin doch erstmal ein Ich. Sag ich, ja, ich habe ja nicht gesagt, dass Sie das nicht sind, sondern die Frage ist nur, wie nehme ich das Ich-Sein wahr? Nehme ich das erstmal wahr als Ich oder nehme ich das nicht erstmal wahr, dass ich das Du eines Du bin? Und so fangen wir doch an. Wir schlagen die Augen auf und dann sagt jemand zu uns, aha, ja, welcome oder so. Das heißt, ich fange nicht an wie unser deutsches Ich in der Mitte der Welt, so wie der Sonnenkönig. Was mir nahe ist, ist groß, auch wenn es klein ist. Was fern ist, ist klein, auch wenn es groß ist. Und was ich nicht sehe, gibt es gar nicht. Sondern ich fange am Rand der Welt von jemand anderem, der zu mir Du sagt. Sodass meine erste Ich-Erfahrung ist dieses Du. Dass ich ein Du bin, natürlich ich, aber eben nicht ich als ich, um es so auszudrücken, sondern ich als Du. Ich finde das ganz harmlos, das ist so, meine ich, nach der Erfahrung. Und dass jetzt außer diesem Du, als dass ich anfange, obendrein in mir noch alle möglichen Antriebe und Bedürfnisse und Strebungen und Wollungen und Befürchtungen und was weiß ich alles sind, das hat man früher nicht so ausführlich immer bedacht, aber durchaus auch gewusst. Und das wissen wir halt jetzt mehr. Und wenn man eben so eine neue Erfahrung macht, reitet man da drauf rum. Also dann zu behaupten, dass das Ich nicht mehr ist als dieser nicht ganz exakte Ausdruck, der Blitz leuchtet, das sage ich eben nein, so nicht. Deswegen muss dann teils hinein. Wir sind nicht einfach Herr im eigenen Haus, um diesen berühmten Satz von Freud aufzunehmen, sondern wir müssen ja oft erst mal reagieren. Wir wollen ja in der Regel nicht das Wollen entsteht in uns.
Also wie das Ich aufleuchtet. Auf einmal ist es ein Gewahr, ja. Es ist natürlich vorher schon da.
Ja, es ist schon da, aber es wird, ja, aber es ist eben nicht so, dass es bloß ein Objekt und ein Ergebnis ist. Sondern es ist ein Subjekt, wir sind Subjekt. Und das wird, behaupte ich, am deutlichsten in der sittlichen Erfahrung. Also in dieser Erfahrung des Sollen, indem ich zugleich erfahre, dass ich anders kann. Und deswegen finde ich diesen Kantschen Satz so wichtig und zitiere den ja auch so oft. Er sagt, ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist einerlei. Also das Aufleuchten der Freiheit geschieht angesichts eines erfahrenen Du sollst, des Imperativs. Insofern fange ich da nicht als, wenn ich schon beim Ich bleibe, fange ich eben nicht mit dem Ich an, sondern mit dem Mich. Also die Deklination kommt schon gleich vor. Und das haben andere Sprachen ja leichter als wir. C'est moi, that's me. Wo das unmittelbar da ist, auch im Hebräischen, hineni, das heißt nicht wie unsere Bibelübersetzung, also im Deutschen heißt es so, hier bin ich, rede Herr, dein Diener hört, hier bin ich, sagt der Abraham oder der kleine Samuel, nicht? Während hineni heißt wörtlich, sieh hier das Dasein meiner. Also es ist auch da ein anderer Fall aus Nominativ, der da eine Rolle spielt. Wie eben das moi im Französischen oder das me beim Engländer. Gut, der kann auch gut mit ordentlichem Oxford-Englisch eben sagen I, aber sonst in dieser Redensart, that's me. Und deswegen müsste man auch sehen, dass es eben diese Form auch bei uns gibt. Also entweder sage ich eben gleich schon du, dann ist ganz deutlich, oder wen das stört, weil er unbedingt beim Ich bleiben will, dann sage ich, dann können wir uns auf diesen Kompromiss einigen, dass wir dann sagen mich oder so. Ich fange an nicht als ich, sondern als mich oder sich oder sowas.
Aber Sie würden doch auch sagen, dass dieses Du sollst, ist ja auch ein Prozess, bis einer dann sagt, ich will das sollen.
So ist es, ja, aber das ist klar, also die Antwort, bis ich die mache, da passiert eine Menge. Und da gebe ich ihm ja auch recht und sage deswegen, ein Teil gehört noch mit hinein. Aber dass ich gerade durch dieses Du sollst überhaupt fest erwache, dass ich überhaupt ein Ich bin, das ist ja das Wichtige. Deswegen meine Formel, wer nicht sollen will, muss müssen. Dann bleibe ich nämlich nur übrig als Objekt meiner Bedürfnisse oder der Bedürfnisse, da würde er wieder sagen, meines Leibes. Wo wir einfach das eine Wort Leib sagen, während das eine Vielfalt voneinander widersprechenden Strebungen, Befürchtungen und allem Möglichen ist, hat er wieder recht, dass wir das erst zusammenfassen. Bitte.
Ja, da gibt es ja von Kant auch so eine Sache, sagt auch, ich kann, weil ich soll, weil ich muss,
Wenn ich soll, erkenne ich, dass ich anders kann. Deswegen das Problem, dass man in der Pädagogik also aufpassen muss, vor allem auch so in der Umgang mit Kindern, nicht zu rasch also mit Geboten oder Sollen zu kommen.
Ich kann, weil ich soll, dass ich muss oder so.
So ist es. Also es gibt das Können erkenne ich erst, so sagt er, wenn eben das Soll mir das eröffnet. Sonst läuft das einfach so ab, unreflektiert. Man tut eben, was man tut, natürlich. Es gibt eben die einfach körperlichen Reflexe. Wenn was zu nah ins Auge kommt, geht das zu oder so, ohne dass ich das extra wollen muss. Nicht? Da geschieht ja viel. Und nach diesem Muster geschieht natürlich auch in unserer Geistigkeit vieles, dass man einfach da so reagiert, genau wie man auch bei einer Party, wenn das ziemlich voll ist, dass man den eigenen Namen deutlich hört, also auch wenn der an einer anderen Stelle fällt im Ding. Also es gibt einfach solche merkwürdigen Aufmerksamkeitsschübe oder Kanäle, die so bestehen. Nicht? Das gehört alles mit hinein, das ist richtig. Nur wenn er es eben so übertreibt, um es nochmal zu wiederholen, nicht? Dann sage ich, das muss nicht sein, obwohl man sich nicht wundern muss, das ist eben so, wenn man was Neues entdeckt. Dass man das erstmal überschätzt und davon jetzt erstmal so unmittelbar besetzt ist. Und deswegen wird da nicht das Subjekt erfunden, sondern das wird erfahren. Allerdings wird es erfahren, und da bin ich ja wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, wenn ich bloß von aktiv und passiv rede, dann ist kein Wunder, dass er dann hier beim Passiv landet. Wenn er das Medium bedenken würde, wo aktiv und passiv immer miteinander drinstehen, wären wir uns sofort nah. Da wird sofort gehen und stimmen. Und deswegen liegt mir ja so dran, das andere, das mich ergreifen lassen. Da haben Sie mich im vierten Fall wieder. Ich lasse mich ergreifen, da gehört das mich dazu.
Ja, da muss man aber auch schon ein bisschen wissen, was man will. Sonst es geschieht trotzdem, aber...
Es gibt die Dinge, wo ich schon ergriffen werde, ohne Zustimmung. Aber, nicht? Und da läuft es dann auf Passivität hinaus. Aber vieles, was die Leute passiv nennen, bis zum Hören und Empfangen kann man das ja hören, dass die Leute von passiv reden. Ich beziehe das ja bis dorthin, zum Beispiel so Sachen, wo man eigentlich gar nicht dran denkt, dass ich sagen würde, dass die Leute alle davon reden, dass katholisch gesprochen die Eheleute sich das Sakrament der Ehe spenden. Das behaupte ich ist schon falsch, weil die eben nicht vom Medium reden und da sie nicht sagen wollen, wir werden von Gott verheiratet, sondern wir machen da auch mit. Und da die nicht ans Medium denken, bleibt nur übrig zu sagen, die spenden sich das Sakrament. Ist allen Leuten klar, dass man sich nicht taufen kann. Nicht? Aber bei dem Sakrament hat man eingeführt, das spenden die sich. Während es Leute gibt, zum Beispiel, wen ich sehr schätze und mag, nämlich Grace Hake, ich finde, das ist also einer der großen also Theologen unserer Zeit, einer der wenigen oder der einzige vielleicht, der nicht Bischof geworden ist, sonst sind die anderen alle Bischöfe geworden, die größeren Theologen. Wenn wir jetzt die Ordensleute weglassen, also Rana oder so, oder Balthasar, ist auch nichts geworden, nicht? Nach beiden Richtungen nicht. Aber dass man sagt, okay. Und Dreshage vertritt das auch und sagt, nein, die Sakrament wird nicht, spenden sich nicht die Eheleute. Während die Studenten das aber so lernen in der Theologie und das so allgemein die Überzeugung ist, der Priester ist da nur dabei, so als, und so sei das ja auch entstanden, als Zeuge, weil früher haben die Leute alles Mögliche gemacht und behauptet, und haben sie bestritten, dass sie verheiratet sind. Und haben gesagt, da müssen wir Zeugen einführen. Dann haben die ihre Freunde als Zeugen genommen, die hinterher auch gesagt haben, nein, wir wissen von nichts oder so. Dann hat die Kirche gesagt, Schluss jetzt, es muss ein Pastor dabei sein, ein Pfarrer, damit da klar ist, und es muss aufgeschrieben werden, sonst werden die armen Mädchen einfach ausgebeutet, das geht nicht. Das ist so die Vorstellung, dass der Priester, und dann Segen spricht er natürlich auch, aber eigentlich verheiratet er sie nicht. Wir sagen zwar, er traut sie, aber dann sagen die Leute, nein, die sollen sich selber trauen, bis hin zu diesem Wortspiel, traut euch oder so, nicht was da auftaucht, dass man sich trauen soll oder so. Und ich gehöre eben, wie gesagt, zu dieser kleinen Minderheit, und ob die Kirche sich da irgendwann mal bekehrt, muss man sehen, zu sagen, das Sakrament spenden sich nicht die Eheleute, sondern das gibt ihnen eben Gott, wie es ja auch heißt, was Gott verbunden hat oder so, in der Form. Das darf man nicht trennen. Und wenn Jesus sagt, man darf es nicht trennen, dann heißt das natürlich, dass man es kann, denn was man nicht kann, kann man nicht dürfen.
Aber sie müssen sich trauen, dass sie sich trauen lassen. Ja?
So ist es. Das schon.
Die Vorbedingung.
Ja, ja. Aber nicht sie spenden sich das Sakrament, sondern das Sakrament kommt eben von der Kirche, also von Gott her. Bitte?
Das war vielleicht bei Nietzsche auch daran, weil der, glaube ich, ziemlich medienkritisch ist in dem Sinne jetzt. Also mit der Einsamkeit hat das ja immer und so weiter.
So ist es.
Also und da ist er durch medienkritisch.
So ist es. Und deswegen hat er nur diese beiden. Und dann muss man sich nicht wundern, dass er dann auf der Passivität landet, weil er deutlich ist, wir sind nicht bloß aktiv. Genau. Und da hat er recht. Nicht? Nur über eben gießt er das Kind mit dem Bart aus. Das ist das Problem dabei. Und darum, meine ich, sollte man das damit hineinnehmen. Dann kommt also dieses 2 übrigens, was davor steht, das sind alles Texte, die, das ist das, worum es in dieser Zeit hier geht. Das ist diese Schrift jenseits von Gut und Böse. Und so heißt also, wenn Sie den vollen Nachlass nehmen, ich habe ihn heute mal mitgebracht, weil ich Ihnen gleich ein Stück daraus vorlesen möchte und das mit einbeziehen, dass diese 2 bedeutet, es hat eine große Überschrift, also jenseits von Gut und Böse, wo er das unglaublich also notiert und dass er noch nie so viel Lob bekommen hätte für alle seine Bücher, keines seiner Bücher seien so begrüßt worden wie dieses eine Buch und das sei ja so toll und das sei ein neuer Schritt in die Welt hin, also da war er ganz außer sich. Das hat er hier noch nicht aufgenommen, diese Texte, wo er da sagt, ja, so, wie toll das war und aus einem Zustand heraus. Und da gehört jetzt eben auch das hinein, jetzt den nächsten Text eben. Wir Heimatlosen, ja, aber wir wollen die Vorteile unserer Lage ausnutzen und geschweige an ihr zugrunde zu gehen, uns die freie Luft und mächtige Lichtfülle zugutekommen lassen. Da müssen Sie jetzt als Hintergrund im Gedanken haben, dieses Buch, das dann seine Schwester da ja kompiliert hat, der Wille zur Macht, wobei diese Kompilation ja anfängt mit dem Nihilismus in Europa. Da gehören da die Texte hin, die Sie alle kennen, eben aus der fröhlichen Wissenschaft, wo dieser Text ist, dass da ein Narr da kommt und sagt, also wir haben Gott getötet. Und wie ist das, wenn wir uns von der Sonne losketten? Das wird ja ganz fürchterlich oder so etwas. Und die anderen lachen und verstehen das nicht. Also dieser ganze Hintergrund, der mir klar ist, was haben wir da verloren? Wir stürzen ins Nichts und alles geht kaputt. Das müssen Sie dahinter sehen. Also wir sind wirklich heimatlos geworden. Wie er das auch in einem so dieser Texte dort dann auch schreibt, wo er ausdrücklich schreibt, du wirst nie mehr getröstet werden, es gibt keinen Berg mit Schnee mehr, auf den du dich beziehen kannst, es gibt keinen Trost und keine Heimat, das hört alles auf. Das formuliert er in Schärfe, während ja die anderen Leute sagten, ja wunderbar und ohne den Vater, nachdem wir den umgebracht haben, bricht jetzt die Brüderlichkeit aus und alles wird ganz wunderbar, hat er in aller Deutlichkeit gesagt, nein, nein, es gibt einen ganz fürchterlichen Zusammenbruch von allem und jedem. Und schreibt und sagt, nur eben die Stärksten werden es schaffen. Und das ist ja einer der Gründe, warum er sagt, wir brauchen einen Übermenschen. Der Mensch kann nicht ohne Gott leben. Und auch der Zarathustra schafft es ja noch nicht, der ist noch nicht der Übermensch. Der sieht nur, dass wir den brauchen und dass wir den suchen müssen. Also diese Situation, was im Zarathustra ist, dass ja der Hirt, dem die Schlange sich da in der Zunge verbeißt und er beißt dann der Schlange den Kopf ab. Und diese Schlange ist die Schlange, die ewige Wiederkehr desgleichen, dass ohne Fortschritt jeder Moment des Lebens wieder vorkommt. Und was normalerweise den Menschen zerstört. Und nur eben ein Übermensch kann sagen, ich schätze jeden Moment so toll, dass ich zu jedem Moment sage, wohlan, er soll unendlich oft wieder vorkommen. Jeder Augenblick. Das ist ja sein großes Ja. Während er dem Christentum vorrechnet, dass es Ja und Nein sagt. Dass es Dinge gibt, die dort verworfen werden. In erster Linie die Sexualität. Natürlich in dieser bürgerlichen Prüderie damals, wo das da eben ansetzt. Und vor diesem Hintergrund, also jetzt hier dieser Text, wir Heimatlosen, aber wir wollen eben die Vorteile ausnutzen und nicht an ihren zugrunde gehen. Das ist also das, was er hier ansetzt, deswegen heißt das fröhliche Wissenschaft. Und die Leute haben gesagt, das gehört sich nicht oder so. Die Wissenschaftler haben sich beschwert, weil sie gesagt haben, die Wissenschaft ist ernst und nicht fröhlich. Und so, das notiert er alles. Dass das damit hineingehört. Und da wollte ich jetzt eben in dem vollen Nachlass kommt auf diese kurze Eintragung, dieser eine Satz, den er hier ausgewählt hat, gibt es ein als Folge sofort, das eine ist also die Nummer 196, wie Sie sehen, und die Nummer 197 ist mehr als eine Seite, die er unmittelbar als nächste also geschrieben hat, vielleicht am selben Tag noch oder am nächsten Tag. Und das möchte ich Ihnen einfach vorlesen, da fängt er so an, Ungläubige und Gottlose, ja, aber ohne jene Bitterkeit und Leidenschaft des Losgerissenen, der sich aus dem Unglauben einen Glauben, einen Zweck, oft ein Martyrium zurechtmacht. Wir sind abgesotten und kalt geworden in der Einsicht, dass es in der Welt durchaus nicht göttlich zugeht, ja noch nicht einmal nach vernünftigen, barmherzigen, menschlichem Maß. Was ich auch sage und was Carl Newman auch sagt. Man sagt, wenn er in die Welt guckt, kommt er sich vor, wenn er in den Spiegel guckt und sieht sein Gesicht nicht. Und geht deswegen immer auf die Erfahrung des Gewissens hin und sagt, nur die leise Stimme des Gewissens, die ermöglicht ihm, Ja zu Gott zu sagen und Christ zu sein. Die Geschichte und die Natur ist so schrecklich. Deswegen dieses scharfe Bild, er guckt in den Spiegel und sieht sich selber nicht. so sei das. Und das kann man eben beim Kardinal Newman lesen, dem manche Leute den Kirchenvater der Neuzeit nennen, wie bei Nietzsche. Also, dass man das wirklich sieht. Also nach menschlichem Maß, wir wissen es, die Welt, in der wir leben, ist unmoralisch, ungöttlich, unmenschlich. Zwischen den Pflanzen, zwischen den Tieren, bei den Pflanzen vergessen wir, so hatte ich ja schon öfter gesagt, weil die Pflanzen stumm sind, uns würde, die Wälder würden schreien, von denen, die da im Unterholz stecken bleiben und die anderen schaffen es mit den Wipfeln nach oben. Die Welt ist nicht das wert, was wir geglaubt haben, und der letzte Spinnefaden von Trost, den Schopenhauer gesponnen hat, ist von uns zerrissen worden. Eben das sei der Sinn der ganzen Geschichte, dass sie hinter ihre Sinnlosigkeit kommt und ihrer selber satt wird. Das ist Schopenhauers Vorschlag gewesen. Dieses am Dasein müde werden, dieser Wille zum Nicht-mehr-Wollen, das Zerbrechen des Eigenwillens, des Eigenwohls, des Subjekts als Ausdruck dieses umgekehrten Willens, dies und nichts anderes wollte Schopenhauer mit der höchsten Ehre geehrt wissen. Er hieß es Moral. Er dekretierte, dass alles selbstlose Handeln, er glaubte selbst der Kunst ihren Wert zu sichern, indem er in den indifferenten Zuständen, welche sie schafft, Vorbereitungen für jene gänzliche Loslösung und Sattheit des Ekels erkennen mochte. Deswegen setzt er auch die Musik als die höchste Form an, weil das einfach das Aussingen des Schmerzes ist. Und deswegen der Wille zur Macht, der dauernde kämpfende Wille, Pause machen kann. Weil man da jetzt, während man einfach seinen Schmerz aussingt, kämpft man nicht gegen die anderen. Deswegen hat das so einen hohen Rang. Das ist das Wichtige mit dem Schopenhauer. Und dahinter steht natürlich das, was so die Leute sagen, bis hin zu der Frankfurter Schule dann, die Melancholie und die Depression als die das Grundzustand des Bürgertums. Es gibt so ganze Bücher dazu, zu diesem Thema. Dann. Aber wären wir wirklich in Hinsicht auf den Anblick einer unmoralischen Welt Pessimisten? Nein, denn wir glauben nicht an die Moral. Wir glauben, dass Barmherzigkeit, Recht, Mitleid, Gesetzlichkeit bei weitem überschätzt sind, dass ihr Gegenteil verleumdet worden ist, dass in beidem, im Übertreiben und Verleumden, in der ganzen Anlegung des moralischen Ideals und Maßstabs eine ungeheure Gefährdung des Menschen lag. Also deswegen kämpft er eben so gegen die Moral, weil er ja immer schon gesagt hat, vor der Moral hat das Leben Unrecht. Weil eben das Leben ja erstmal, das Lebewesen kämpft für sich und denkt überhaupt nicht an den anderen. Der Embryo wächst einfach. Was das für die Mutter bedeutet, das weiß der überhaupt nicht. Das ist ihm vollkommen wurscht. Und diese prinzipielle Unmoralität, wie er das nennt, des Lebens, das wird dann eben in Unrecht gesetzt, indem die Leute reden eben vom Selfish Gene zum Beispiel. Wo das also moralisch dann mit betrachtet wird. Das ist genau das, was er also schon abweist hier. Dass das hingehört. Vergessen wir auch den guten Ertrag nicht, das Raffinement der Auslegung der moralischen Vivisektion. Der Gewissensbiss hat die Falschheit des Menschen aufs Höchste gesteigert und ihn geistreich gemacht. An sich hat eine Religion nichts mit der Moral zu tun. Aber die beiden Abkömmlinge der jüdischen Religion sind beide wesentlich moralische Religionen. Solche, die darüber Vorschriften geben, wie gelebt werden soll, und mit Lohn und Strafe ihren Forderungen Gehör verschaffen. Das fand ich ihm schade, dass er das nicht mit aufgenommen hat zu diesem kurzen Satz. Und deswegen wollte ich Ihnen das einfach vorlesen, dass Sie sehen, was da so als Hintergrund nochmal hineingehört. Dass man das also da sehen könnte. Und wie gesagt, da ist ja einiges dran. Dieser Versuch, wie er das hier probieren will, das bei Dostojewski, da lässt er eben den Aljoscha dann zum Iwan sagen, du musst erst das Leben lieben, dann kannst du auch darüber reden, wie sinnvoll oder sinnlos es ist. Du musst es zuerst einfach lieben. Weil das ist ja das Problem vom Iwan, dass er sagt, wie kann ich also mit dem Leben umgehen und wie soll das gehen, nicht? Und dann reden die beiden Brüder miteinander und Aljoscha sagt, du musst erst das Leben lieben. Und das hat ja Dostojewski in seinem eigenen Journal und Tagebuch ja geschrieben, dass er sagt, und wenn er also 2000 Jahre auf einem Berggipfel steht, wo er nur mit den Füßen stehen kann und im Finstern und die Blitze schlagen darum, lieber so als nicht sein. Im Blick auch auf seine Zeit da eben in der Verbannung da in Sibirien. Das ist das Leben als Leben, das ist es wert.
Auch die Erfahrung des Todes.
So ist es, das war ja eben auch nochmal eben der Scheinhinrichtung. So ist es, nicht? Das gehört da alles hinein. Und von dort her hat er diese Idee zu sagen, das einfache Leben, ich muss gestehen, dass ich das nicht, also ich kann das nachvollziehen, so, aber dass ich dem nicht folgen kann. Also zu sagen, dass das Leben als solches auch in dieser Form besser so leben als gar nicht. Aber es gibt eben Leute, und Dostojewski ist ja nicht irgendwer, der das tatsächlich so auch für sich selber formuliert.
Ist auch ein Bild für den ungeborenen Wert des Lebens.
So kann man schon sagen, ja.
Ja.
Ja. Und ich würde eben, jetzt ist eben die Frage, was mache ich mit dem Wert des Lebens? Also ich, mein Wort heißt dafür, das Leben ist heilig, das heißt, es gehört Gott. Es ist unantastbar. Aber über den Wert des Lebens will ich nichts sagen, weil ich schon gar nichts sagen will über Lebensunwert. Und wenn ich von Wert rede, bin ich immer bei mehr oder weniger Wert. Und deswegen vermeide ich den Ausdruck, der Mensch hat nicht Wert, sondern Würde. Der Schweizer, der würde vom absoluten Wert des Lebens reden. Und das finde ich wieder nicht richtig. Wenn man das konsequent durchführt, das würde für jeden Virus und alles gelten, nicht? Dass ich da sagen würde, ich weiß nicht so recht, wie ich das machen soll. Deswegen bin ich da nicht dafür. Es ist ein Basiswert, denn ohne Leben kann ich nicht lieben. Das ist wahr, nicht? Aber ihm selber jetzt einen ungeheuren Wert zu sprechen, ich würde sagen, das passt überhaupt nicht rein, weil ich das Wort Wert hier überhaupt nicht verwenden würde, weil Wert eben ein Begriff ist, der aus der Ökonomie kommt. Gehört zur Tauschgerechtigkeit, in diesem Ausgleich des Miteinanders. Wert heißt immer mehr oder weniger Wert als was anderes. Und deswegen möchte ich das nicht fürs Leben verwenden. Aber viele tun das. Ich sage nur meine Gründe, warum ich es nicht mache. Nicht? Also ich will, müssen das nicht übernehmen, sondern ich sage nur, wie für mich, dass mich da irgendwann da so durchgefunden habe, das so zu machen. Bitte?
Ich finde es schon eigenartig, dass wir heute einerseits so eine, ach das Leben ist eigentlich Überleben um jeden Wert, um jeden Preis, um jeden Preis. Andererseits dann, das Leben ist nichts wert, sobald meine Idealvorstellung vom Dasein beeinträchtigt ist. Also mir will scheinen, dass wir so zwischen Straßenkränken von Pathos und Trotz stehen.
Ja, ja, ja. Also ich meine auch, da steckt ein ganz massiver also Selbstwiderspruch da drin in diesen Geschichten. Es geht mir auch so. Man das so sagen muss. Ich finde ganz gut, was da ein Großteil, also ein Teil der Kulturkritiker sagen, dass sie sagen, heute ist der Höchstwert eben einfach nicht das Leben, sondern das Fehlen von Schmerz im Leben. Also es geht an sich, also einerseits Hedonismus, die Leute reden immer von Lust und Spaß oder so, das hingehört. Und von dort her dann eben zugleich der Kampf darum, um das Recht auf Beendigung des Lebens, wenn es jetzt von Schmerz erfüllt ist. Die würden sagen, der Dostojewski spinnt. Nicht? Das geht überhaupt nicht, das gehört da nicht hin. Das ist schon ein merkwürdiger Punkt bei uns heute. Also was wir zuerst hatten gegen dieses Wort von Schiller, dass das Leben der Güter höchstes ist, das Wort von Heinrich Heine, der eben sagt, nein, das Leben ist das Höchste. Und der Tod ist das Schlimmste. Die animalische Ebene ist, und die hat man inzwischen auch verlassen und sagt eigentlich nicht das Leben, sondern das gute Leben. Und gut jetzt nicht im Sinn von Aristoteles, sondern eben das mit Spaß und ohne Schmerz. Und Leben ohne Leiden kann es dann wieder gar nicht geben. Das ist jetzt wie eine andere Sache, weil das unmittelbar auch zur Liebe gehört. Das führt dann eben in diese Paradoxien, die wir da haben. Ja.
Ich das lese, die Rede vom Wert jetzt vom Unwert.
Ja.
Werte sind im Grunde seltsame. Sie haben gesagt, Tausch.
Ja.
Sonst, dass ich sage, das kostet das. Mhm.
Ja.
Dann sagt der andere, ja.
So ist es.
Nein, aber nicht für mich. Ich war in der Ökonomie, lernen Sie, was ist etwas wert, Anführungsstrichen. Wert ist etwas, was Sie bereit sind zu zahlen.
So ist es.
Und wenn Sie das drum wollen, dann kaufen Sie es, auch wenn Sie sagen, er ist teuer, aber ich will es.
Ja.
Dann haben Sie es.
Ja.
Und wenn Sie in der öffentlichen Rede dann hören, vielleicht vor 5 Jahren oder so etwas, oder vor 10, wie unser großer Fischer mal im Amt war, da waren alle in der Wertegemeinschaft.
So ist es.
Da bricht jemand aus, ja, und wird dann so böse.
Ja. Eben, das haben wir, das war diese Tagung, die dann ja in der Katholischen Akademie in Hamburg war, wo das eben gesagt wurde, wir sind eine Wertegesellschaft und das gehört hin, da ist von den abendländischen Werten immer die Rede, von den christlichen Werten oder so etwas. Und da waren unsere Lehrer schon dagegen. Also,
das war 1974, 75, da waren dann alle für die Werte.
So ist es.
Alle Politgruppen hatten plötzlich Werte.
Ja, ja.
Da hat man gefragt, was ist das denn?
So ist es.
Was ist denn das?
Ja.
Da ist halt ein Wert, weil es ein Wert ist.
So ist es.
Das will heißen, also meine Beobachtung, das sind alles Setzungen, ich brauche auch was auf die Fahne.
Ja.
Ich kann meine nicht auch, mit leeren Lachen durch den Weg gehen, irgendein Symbol muss drauf.
So ist es.
Und wenn Sie, mir fällt es mal auf, vor 15 Jahren, Wertegemeinschaft über alles.
Ja, ja.
Nicht und heute hört es nichts mehr.
Ja, ja.
Heute hört es nur Solidarität.
Spemann hat ja. Spimmer hat damals in der Zeit ja schon so einen Aufsatz geschrieben, der heißt, ich glaube, Werte, Personen statt Werte. Mhm. Also, wir haben nicht für Werte zu leben und zu sterben, sondern für Personen. Und so auch also unsere Lehrer, ob da nun in Pullach oder eben Max Müller oder so, die alle gesagt haben, nein, die Tradition spricht vom Guten, nicht von Werten. Weil Wert eben ganz wie Sand eine Setzung ist. Meine Assoziation, die ich immer anknüpfe, wenn so diese Rede über Wert kommt, sind die Wertzeichen. Und wenn dann im Wertzeichen eine Zacke fehlt, dann ist es schon wieder nichts mehr wert. Wenn man so guckt, also wo man es so unmittelbar mitkriegt, was das denn heißt. Und man sagt, wo Spemann auch geschrieben hat, warum sollen eigentlich die Asiaten unsere Werte kaufen? Es ist ja vernünftig, wenn die unsere VWs kaufen, aber was sollen die mit unseren Werten oder so? Die sagen, wir haben unsere Werte. Sondern man muss vom Guten reden.
Meine Kinder zum Beispiel, mir hat das jüngst einer erzählt, da haben sie eben diesen Ahnenkult.
Also so ist es.
In bestimmten Zonen. Und
ja.
Die Leute haben eben, jene, die man dann Buddhisten nennt, die haben dann eisern gekämpft, weil die sowas eben nicht kennen.
So ist es.
Die leben im Ahnenkult und die Asiaten, die bei uns sind und da irrsinnig die fleißig sind, die haben noch das quasi drin, diesen, wenn sie so wollen, Wert.
So ist es. Ja.
Und ich kann mich doch, auch wenn sie tot sind, mir doch nicht leisten, dass ich so schlecht bin wie ein Deutscher, darum habe ich ja lauter 1 und 2 im Zeug.
So ist es, ja, ja.
Die fühlen sich da sozusagen, die haben auch, wenn sie so wollen,
ja, ja,
Wert, allerdings ist das doch ein bisschen was anderes als unsere,
ja,
als unsere, wie gesagt, unsere Werte aus den 70ern, wo die Partei der Freiheit als Wert hatte, und dann wurden heute zu setzen mit Solidarität.
So ist es, ja.
Da meine ich eben, dieses Reden von Werten ist im Grunde beliebig. Man könnte dann auch,
ja, ja,
sagen, wenn alles gleich im Wert ist, dann ist alles gleich nichts wert.
So ist es. Das ist genau wie bei dem Wort gültig. Da war das schon immer so. Nicht? Wenn ich sage, wenn alles gleichgültig ist, ist es gleichgültig. Und das gilt bei den Werten genauso. Und deswegen sollte man wieder zurückgehen zum Reden vom Guten.
Ja, aber wenn jetzt eine Gesellschaft absagt und in,
ja,
selbst keinen Wert mehr sieht,
ja,
dann ist natürlich das Erste, dass man auch sagen kann, das Leben ist lebenswert, als,
ja,
als Gegen. Dass,
ja,
man dann,
ja,
letztendlich natürlich untersuchen muss, warum gibt es dann, warum kommt man überhaupt im Leben stehen drauf, es ist nicht,
ja,
wert,
ja,
zu leben oder nicht lebenswert,
eben,
dann kann man ja darin sehen, dass das eben eine Entfernung vom Sein ist,
ja, ja,
eine Entfernung von Gott.
So ist
also
es.
In dem Sinne,
ja,
man hat nicht mehr einen Bezug und deshalb. Ja,
ja, darauf läuft es hinaus.
Es ist halt entleert, ja,
ja,
also
ja.
Genau eine Analyse,
ja, und jetzt muss man gucken, was man macht. Ja, ja. Also der Louis, der hat einfach den Ausdruck Dao übernommen. Also das sagt er, das ist es, und hat dann in seinem Buch, The Abolition of Man, hat er am Schluss hier einen Anhang gemacht und hat aus der Enzyklopädie über Religion und Ethik oder so etwas, hat er rausgesucht, was gibt es da für Gemeinsamkeiten in den verschiedenen Kulturen, und trägt die einfach zusammen und sagt, hier gibt es eine große Gemeinschaft, eben was wir Naturrecht genannt haben oder so und vielleicht auch wieder nennen sollten, muss man versuchen, wie das geht, das ist zwischendurch halt so starr festgelegt worden, aber das steckt dahinter. Also er will also sagen, wir müssen uns da befreien, das muss gelingen, Nur die Frage ist, ob das geht. Und das sehen Sie ja, wenn Sie auf der nächsten Seite gucken. Erstmal kommt da jetzt so ein Zwischenspiel, dass er da von der Geistlosigkeit vom Bismarck-Zeitalter redet. Und da hat hier der Herr Wohlfahrt ausgesucht, eben diesen einen Text, eben 199, national zu sein, in dem Sinn und gerade, wie es jetzt von der öffentlichen Meinung verlangt wird, würde an uns geistigeren Menschen, wie mir scheint, nicht nur eine Abgeschmacktheit, sondern eine Unredlichkeit sein, eine willkürliche Betäubung unseres besseren Wissens und Gewissens. Also eben dieser Nationalismus des 19. und 20. Jahrhunderts, das hier eine Rolle spielt als neues Absolutum. Nicht? Right or wrong, my country, wo das einfach hingehört. Und da setzt er sich ab und dann kommt er nach diesem Zwischenschritt hier, kommt er ja dann nochmal wieder jetzt auf diese Christen, das Ende des Christentums zurück, die Nummer 200 und 208, wo er in 200 schreibt, insgleichen sind wir keine Christen mehr, wir sind dem Christentum entwachsen, nicht weil wir ihm zu fern, sondern weil wir ihm zu nahe gewohnt haben, mehr noch, weil wir aus ihm gewachsen sind, es ist unsere strengere und verwöhntere Frömmigkeit selbst, die uns heute verbietet, noch Christen zu sein. Also er meint halt die tatsächlich gelebte oder verkündete Christlichkeit, wo vor allen Dingen ja die Sanktionen hingehören, also Himmel und Hölle. Und sagt er, das ist eigentlich unterm Niveau, denn das sagt ja tatsächlich auch die Tradition, dass ich, die christliche Tradition wie die jüdische auch, ich kann nicht gut sein, um in den Himmel zu kommen. Also wenn ich kann natürlich sagen, ich kann gut sein, um in den Himmel zu kommen, wenn ich den Himmel als Ort der Anbetung Gottes verstehe. Aber wenn ich den Himmel verstehe als mein Glück, dann handle ich natürlich aus außermoralischen Motiven, wenn ich gut sein will, um glücklich zu sein. Wer liebt, um glücklich zu sein, liebt gar nicht. Das ist einfach klar. Und dass er das meint, sagt, in dieser Art von Verkündigung und Art von Konfirmationsunterricht oder Kommunionunterricht, wenn das also drauf läuft, bloß auf diese Gedanken von Trost und Belohnung oder im anderen Fall von Strafe, dann ist es tatsächlich eine Frömmigkeit, wo man verwöhnter werden kann und sagen, nein, das brauche ich nicht und das will ich nicht, dass er das dort anspricht. Also weder zu arbeiten mit der Glücksverheißung, das ist das, was heute passiert. Wenn Sie heute katechetische Literatur anschauen, geht es immer darum. So, das geht ja sogar, so geht es ja in der Vorrede sogar von der Benediktregel los. Bist du ein Mann, der bessere Tage wünscht oder so? Dann musst du also ins Kloster gehen. Und dann ist es am Anfang zwar eng und engt dich ein und ist schwierig, aber mit der Zeit wird der Weg immer weiter und immer leichter. So steht das in der Einleitung zur Benediktregel. Schon, nicht? Das muss man einfach sehen. Und natürlich gehört es auch zur Demut, dass wir eben auch, also eigentlich auch glücklich sein wollen, dass das auch in uns drin steckt. Aber ob das jetzt wirklich der eigentliche Maßstab ist, das ist eben die Frage, ob wirklich die Selbstliebe die Wurzel aller Liebe ist. Manche machen ja dann den Unterschied und sagen, Selbstliebe ist eben das richtige und gebotene Achtsamkeit auf sich selbst, denn man ist sich ja auch selber anvertraut und hat eben Gott gegenüber die Verpflichtung, anständig mit sich umzugehen, das ist schon wahr, dass das besteht. Und dann nennen die das andere Eigenliebe. Also Eigenliebe ist dieser falsche Egoismus, wo es mir um mich geht und um mein Wohl und wo mir das Hemd näher ist als der Rock und wie die Sprüche alle heißen, und unterscheiden das von der Selbstliebe. Andere machen den Unterschied nicht und sagen, Selbstliebe geht schon nicht. Da muss man jeweils bei den Autoren gucken, was die meinen. Und das von dort her, meine ich, früher hat man also diese schwarze Pädagogik gehabt, dass man immer mit der Hölle gedroht hat, die Höllenpredigten. Und heute reden die Leute zwar nicht vom Himmel, weil die meinen, das wäre Vertröstung, sagen ein Großteil der Theologen ja auch, dass es geht nicht um das Leben nach dem Tod, sondern um Leben vor dem Tod, und wie die Sprüche heißen, dass man das also hier ansetzt, als ob es ein Leben vor dem Tod gäbe, wenn es nach dem Tod keins gäbe, im Ernst. Nicht? Müsste man nochmal gucken. Aber dass das eben drinsteckt, und dafür geht es ums Glück. Dass man sich wohlfühlt und dass man da seine Qualitäten ausbauen kann, dass man ein erfüllteres Leben hat oder so. So heißt das, wenn man so diese Werbeschriften liest für die Klöster zum Beispiel oder fürs Christentum. Und da sagt er eben, dass für uns, die wir das genauer sehen, uns wird das, ist das eigentlich verboten, dass das ein Mittel zum Glück ist oder so.
Aber vielleicht die Selbstliebe, ich meine, wo jetzt Selbstlosigkeit zu einem Auslöschen des Ichs, sagen wir mal, ja, geführt hat, was ja Beispiele gibt, sehr stark. Ja. Da ist natürlich der Gedanke der Selbstliebe sehr wichtig.
Völlig zugegeben, ja. Ja. Ich darf mich nicht zum Mittel machen, bloß zum Mittel machen lassen. Das
muss immer selbst auch noch sein, auch mit
ja,
sonst,
genauso.
Wo ist,
ja, genauso.
Sonst ist es ja eine Symbiose, ja, ja, die ja schon bei den Griechen einen großen Rückfall darstellt.
So ist es, so ist es.
Also,
also ich darf der andere darf nicht einfach verschwinden, das kann auch nicht gemeint sein mit Selbstverleugnung oder so etwas, das ist völlig klar. Und dieses Verbrauchen, das so religiöse und politische Gruppierungen tun, die von Menschen alles verlangen können, eben, bis hin eben zu diesen dauernden Attentaten da, wo sie sich selber in die Luft sprengen, die jungen Leute da, nicht? Und inzwischen ja auch zunehmend auch junge Frauen und nicht mehr bloß die Männer, die das machen. Das muss man ja schon sehen, wie hier der Mensch sich verloren gegangen ist, dass er in dieser Weise da bereit ist, das zu tun. Und diese Art von Gehirnwäsche, die hat natürlich auch in der Christentumsgeschichte nicht immer gefehlt. Muss man schon einräumen. Von den Wüstenfeldern angefangen. So diese Forderungen, dass man dann zum Beispiel also einen Besenstiel da einpflanzt und den dauernd begießt oder so, wo dann natürlich Gott ein Wunder wirkt und treibt der Blätter oder so, das kann man dann lesen in den Legenden, nicht? Aber man sagt, das ist eigentlich schon, sind Formen, die nicht gehen, behaupte ich. Und deswegen spricht er das an. Und deswegen gibt es aber jetzt nochmal die nächste Zeile, ein Wort bloß, also fünf Worte da, nicht? Das nicht fertig werden mit dem Christentum. Weil er eben auch nochmal weiß, dass das nicht alles richtig, was wir jetzt miteinander hier bedacht haben, dass das da hineingehört, diese Fehlformen, aber dass das Christentum selber nochmal mehr ist. Und dass das gerade nicht geht. Und deswegen treibt es ihn da immer so hin und her in dieser Situation, nicht? Und das finde ich schön, dass er das hier auch reingenommen hat, denn es gehört wirklich dahin, nach diesen Texten, die wir da eben gelesen haben, dass dann eben so ein Satz auch wieder notiert wird. Dass das immer nochmal drinnen bleibt.
Vielleicht ist das die Gefahr des verdunstenden Christentums, dass die nächste Generation nicht wie die Skeptiker sagt, ja, vielleicht diese blöde katholische Erziehung, wir können auch nach, aber wenn dann gar nichts mehr da ist.
So ist es. Also das finde ich tatsächlich bedrohlich, ja. Ja, ja. Und das kann ja tatsächlich passieren, das muss man auch sagen. Also da kann man sich auch nicht darauf berufen, dass das nicht passieren kann. Ich habe das auch so den Studenten mal so gesagt, sag ich so, genau wie heute unsere Weihbischöfe, die kriegen ja mal irgendein fiktives Bistum oder so etwas, wo die eben da nach irgendwelchen nordafrikanischen früheren Bistümern benannt werden. So kann man sich natürlich sehr wohl vorstellen, dass wir dann in 50 Jahren oder so, da heißen also dann die Weihbischöfe da in Lateinamerika, heißen dann Weihbischof von Köln und Weihbischof von München, Freising oder so etwas, weil es hier nur noch den Halbmond gibt. Nicht? In Köln angefangen schon mal. Nicht? Dass man das einfach so sieht, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Es ist für die Christen und unserem Glauben nur zugesagt, dass die Kirche im Ganzen bleibt. Aber es ist nicht gesagt, dass sie auf allen Teilen der Welt bleibt, dass sie ist. Und dass dieses Verdunsten von selber wieder aufhören wird und alles wieder gut wird oder so. Das ist erstmal nicht zu sehen. Muss nicht sein. Man kann das hoffen oder man kann was dran tun, man kann das versuchen. Eben, man sollte schon sehen, was man tut, jeder an seiner Stelle und so wurschtel ich ja auch weiter. Mach also, was dort ist und auch unabhängig davon. Ich weiß nicht, was mit der Zukunft ist. Wenn jemand gefragt werde, wenn die Leute sagen, ja, was sagen die denn über die Zukunft? Sage ich, bin ein Philosoph, ich denke nach, nicht vor. Nicht? Also ganz mit Hegel, der sagt, die Eule der Minerva fliegt am Abend. Ich weiß nicht, was da morgen kommt. Hätte zum Beispiel jemand sagen können, um 1900, wo man lesen konnte in dem Vorläufer von der Süddeutschen Zeitung, dass der Katholizismus jedenfalls in Bayern dann ausgestorben sein wird. Der habe bis jetzt schon nur die Dienstmädchen und die dürfen ja eigentlich keine Kinder kriegen. Passiert zwar immer wieder, aber soll eigentlich nicht sein. Und dann wird demnächst wird's dann das Katholizismus gar nicht mehr geben. Dass es dann sowas gab wie diesen Renouveau Katholik, in Frankreich vor allen Dingen und dann auch bei uns, wo das Hochland hineingehörte und all diese Dinge, also so ein Aufbruch und Einholung des katholischen Bildungsdefizits. Das gehört dahin, wo der Pater Erlinghagen, der war dann Professor da in Ringsburg, dann dort, den ich noch kannte als Präfekt, als ich auf dem Aloysius-Kolleg war, als Schüler. Nicht? Und dort erkannten wir uns schon. Hätte niemand sagen können, dass das so ein neuer Aufbruch ist. Genau wie niemand hat sagen können, als ein paar grüne Spinner anfingen, dass das was werden kann, wo inzwischen also auch die großen Parteien unbedingt das Programm übernehmen müssen oder so. Das war auch nicht abzusehen. Also deswegen mache ich keine Prognosen da groß daher. Nicht? Aber dass es jedenfalls nicht besonders gut aussieht, das kann man schon sagen.
Ja, Hoffnungszeichen. Ein Wiener Theologieprofessor muss in den 80er Jahren, ich glaube, der Pater Walter war es oder irgendein anderer, gesagt hat, ja, wenn ihr nicht endlich von eurem lateinischen Stundengebet weggeht, werdet ihr Zisterzienser der Heiligen Kreuz nie mehr einen Nachwuchs haben.
Ja, eben. Ja, genau. So ist es.
Wir weitergemacht, sagen, wir bleiben dabei.
Ja.
Ja. Wer nicht hat, dem wird noch genommen, wer hat, dem wird gegeben. Also
so ist es.
Ist auch so.
Ja.
Wenn das Klosterleben gut läuft, da kommen dann auch mehr dazu.
So dazu, ganz da deutlich, ja. Ja, das war. Und deswegen, also sagt er eben, das nicht fertig werden mit dem Christentum. Ich bin von dort her nicht aus dem Glauben, sondern einfach so formuliert, es ist wirklich ein Angebot und ein Herausruf, der schon eine eigene Qualität hat. Meine ich, dass man das sehen müsste. Also, das gehört damit hinein und dann kommt wieder nochmal eben der Nationalismus, weil der sich ja eben damals da so massiv meldete. Nicht? Die Vaterlandsliebe ist in Europa etwas Junges und steht noch auf schwachen Beinen. Sie fällt leicht um. Man darf sich durch den Lärm diese Macht nicht täuschen lassen. Kleine Kinder schreien am lautesten. Nicht? Das geht so nicht. Und es ist ja wirklich eine schreckliche Folge geworden. Und die Frage ist, was entsteht jetzt wieder angesichts des, wissen wir ja, unsere Krise, die wir jetzt haben.
Ja alles
die europäische Krise. So ist es.
Der Krieg gesehen.
So ist es. So ist es.
Wer das, ich meine, und die haben eben auch nicht nur die Deutschen verbrochen, sondern die anderen auch.
So ist es. Genau so.
Deshalb haben die Engländer ja auch alles verloren. Kann man
so ist es. Kann man sagen, ja. Ja, genau so. Ja, ja. Muss man schon sehen.
Durch die Zwietracht, die sie selbst sehen.
Ja, ja.
Irgendwann ist man bei den Franzosen dasselbe.
Und so ist es.
Dann strömen die Kräfte rein und so eine Bierreligion wie der Islam, der hat es natürlich erstmal leichter.
So ist es, so ist es.
Weil man darf ja aus dem Bier gar nicht raus.
So ist es, so ist es, ja.
Ich weiß es von einem persischen Freund, auflösen, liegt jetzt schon 40 Jahre fast in Deutschland. Und dann, so wie du aussiehst, findest du nicht, dass du eigentlich ein freier Mensch bist.
Ja, ja, eben.
Aber der sagt, das ist wirklich gefährlicher.
Natürlich.
Weil das kann ich so von der Ausstrahlung des Individuums, wenn es zu stark ist, wenn es gefährdet. Also, es gibt ja immer so Religionswächter, die haben und die haben einen Instinkt, da ist irgendwas, das da für sie gewährt.
So ist es, ja, so ist es, so ist es. Das ist ja auch immer ein Thema gewesen, natürlich auch im Christentum, diese Sachen, dass man sagen, gerade Leute, die besonders selbstständig waren, also hatten es immer schwer, also sowohl in den Orden wie im Klerus oder so etwas, dass man da auch lieber die haben wollte und die Karriere gemacht haben, die sich ein bisschen anpassten. Das war ja immer einer der Punkte, der auch immer wieder so kritisch formuliert worden ist. Das ist halt so bei Wirs.
Ja, wir sind ja jetzt auf den Weg gekommen,
ja,
dass
so ist es.
Des anderen wichtig ist.
So ist es.
Aber das ist schon wieder in der Weise, wie es ist jetzt, ist es so einseitig.
Ja, genauso.
Also auch eine Übertreibung wieder.
Ja,
in diese Richtung, die
so ist es, läuft hin, so ist es.
Um nicht zu sehen, wo die eben schon bei der Einreise nicht gesagt wird, wo die auch.
So ist es.
Ja, das ist,
okay. Hier geht es jetzt wieder weiter, dass er jetzt nochmal wieder zurückkommt auf diese Fragen. Wenn er jetzt hier sagt, wir stellen ein Wort hin, wo unsere Unwissenheit anhebt, wo wir nicht mehr weiter sehen können, zum Beispiel das Wort Ich, hier kommt er wieder damit her, das Wort Tun, das Wort Leiden. Das sind vielleicht Horizontlinien unserer Erkenntnis, aber keine Wahrheiten. Also er will wieder sagen, wir wissen natürlich nicht genau, wie weit wir sind, was wirklich unser Tun ist, was das heißt, das ist ja alles einzuräumen, dass das tatsächlich nicht genau zu bestimmen ist. Das ist eigentlich immer gewusst worden. Schon zum Beispiel in dieser wichtigen Unterscheidung von schwerer und lässlicher Sünde, wo die Formel ja immer hieß, eine wichtige Sache, eine klare Einsicht und eine wirkliche Freiheit. Das sind die drei Punkte, und wenn einer der Punkte fehlt oder geringer ist, ist es keine schwere Schuld. Und die Frage ist also, wie weit geht die Einsicht, wie weit geht die Freiheit und wie schwer ist die Sache, um die es geht. Das waren ja die klassischen drei Punkte. Wobei dann eben ja das auch schon wieder dann diese bürgerliche Einschränkung damit hineinkam, dass man sagt, im Sextum ist es immer eine wichtige Sache, deswegen gibt es da eigentlich nur schwere Sünden. Außer die Freiheit ist eingeschränkt oder die Erkenntnis. Anstatt von der Sache her zu sagen, da gibt es schon unterschiedliche Gewichtungen. Und das haben die Leute schon gewusst und deswegen ist das richtig, dass wir ein Wort hinstellen, wo unsere Unwissenheit anhebt. Das ist richtig. Wir wissen nicht genau, wie weit wirklich das Ich reicht und wie weit es eben ein Mich ist oder ein Du oder wie immer, um diese Wörter wieder aufzunehmen. Wir wissen nicht, wo ich handle und tue oder wo das eigentlich in mir abläuft, in welchem Maß, wo läuft genau die Grenze, die wir eben nicht fassen können, zwischen der Freiheit und dem, dass ich nicht schuldig bin. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe, wie das auch diese Gerichtspsychiater hinbringen, dass die wissen, ob jemand da wirklich schuldfähig war oder nicht im Moment der Tat. Das wäre also deswegen für mich kein Beruf gewesen. Ich weiß nicht, wie die das rauskriegen. Nicht? In dem Punkt, weil ich sage, ich kriege es bei mir selber schon nicht raus. Wie soll ich das bei anderen Leuten rauskriegen? Ich meine, es gibt deutliche Fälle, wenn einer stockbetrunken ist, da weiß man schon, was dort los ist, nicht? Aber sonst bei den anderen Dingen, ich weiß nicht, nicht? Eben nach der Album, halb zog es ihn, halb sank er hin, nicht? Wie verteilt sich das, nicht? Also, dass man da gucken muss, und dasselbe gilt natürlich für das Leiden und das Tun, hat er recht, das sind also Horizontlinien unserer Erkenntnis, es sind als solche keine Wahrheiten, sondern Denkaufgaben. Kann man natürlich auch so sagen, meine ich, dass das mit drinnen steckt. Und dahinter steht ja dann eben auch diese Forderung Jesu, dass man nicht richten soll. Also man soll die Taten richten, aber nicht die Täter oder nur in Grenzen. Oder immer mit Vorbehalt, so ist es. Weil ich ja nicht wirklich in den anderen hineingucken kann. Ich weiß nicht, wie groß bei einem irrenden Gewissen also die Schuld des Irrenden ist. Das ist das Problem. Und jetzt geht es wieder, also dreht sich eigentlich um dieselben Dinge wieder. Der faule Fleck des kantischen Kritizismus ist allmählich auch den gröberen Augen sichtbar geworden. Kant hatte kein Recht mehr zu seiner Unterscheidung von Erscheinung und Ding an sich. Das war ja tatsächlich ein Argument, das habe ich auch im Studium immer gehört, natürlich von den scholastischen Lehrern, dass die sagen, wenn Kant sagt, wir haben keinen Zugang zum Ding an sich, dann kann er aber das Ding an sich eigentlich gar nicht sagen. Dass er sich hier eigentlich schon widerspreche, wenn er da sagt, das ist unerkennbar oder so etwas, ist ja schon eine Aussage, die ich da greifen können muss. Also dass die Unterscheidung zwischen Erscheinung und Ding an sich, vor allen Dingen mache ich in Klammern als Ergänzung dazu, wenn Erscheinung hier gemeint wird im kantischen Sinn. Denn ich würde ja sagen, dass Erscheinen gerade das sich zeigen des Ding an sich ist. Also es, während er ja so stark macht, Erscheinung heißt nur Erscheinung, das machen eigentlich wir oder so etwas, muss ich sagen, nein, nein, Erscheinung heißt für mich das sich zeigen des Ding an sich. Und dann muss ich das auch nicht so schlecht machen dann, sondern das Ding an sich oder der Mensch an sich zeigt sich mir im Erscheinen, erscheint er, erscheint nur, das ist wahr, aber er erscheint, er erscheint. Er oder sie erscheint wirklich.
Wenn ich jetzt einen sehe, dann erscheint er ja auch in mir.
So ist es.
Auf.
Natürlich, tut er doch. Und das ist tatsächlich sein Dasein, um das so zu sagen. Weil ein Dasein ja immer dialogisch ist. Also in dieser scharfen Unterscheidung, wie Kant von Erscheinung redet, wo ich manchmal schon denke, es ist eigentlich das Gegenteil von Erscheinung, so wie er mit dem Wort Erscheinung umgeht. Die Leute, ich glaube, ein Zeichen davon ist ja auch, dass sehr viele hier sprachliche Schnitzer machen. Also ich höre immer wieder die Verwechslung von anscheinend und scheinbar zum Beispiel. Die Leute reden immer von scheinbar und meinen anscheinend. Während scheinbar heißt eben, es ist nicht so, sondern es sieht nur so aus. Aber die verwenden das Wort für anscheinend. Oder sogar, während anscheinend lässt es offen. Ob es jetzt ein Schein ist, also ob es scheinbar ist oder ob es wirklich eine Erscheinung ist. Aber die Leute verwechseln das sehr oft. Nach meiner Erfahrung. Ja, auch da. Ja, selbe, nicht? Auch so ein Punkt. Gerade ja, dieses Machen, das ist wirklich ein Anglizismus, nicht, den wir da übernommen haben, mit dem Sinn machen. Aber hier ist klar, also wenn ich das wirklich in dieser Schärfe mache, wie es eigentlich kantianisch ist, dann hat er völlig recht, dass ich das in der, dass ich da nicht weiterkomme und deswegen die Schlüsse von der Erscheinung auf die Ursache eben tatsächlich unerlaubt sind. Wenn ich es so massiv sage, wie ihm Kant das versucht. Das meine ich, könnte man schon mit ihm diskutieren. Das heißt nicht, dass also sichergestellt ist, dass jede Erscheinung wirklich eine Erscheinung ist, sondern sie steht eben dazwischen. Deswegen gehört ja auch Vertrauen und Glaube in der Interpretation dazu. Und deswegen meine alte Formel, alle Erfahrung ist Glaubenserfahrung. Weil ich hier Glaube jetzt definiere, nicht theologisch als mich verlassen auf oder anhangen oder so etwas, auch nicht vermuten, sondern Glaube heißt Gesamtdeutung vorliegender Fakten. Und eine Gesamtdeutung vorliegender Fakten kann sich niemals aus den Fakten allein als einzig mögliche behaupten und es kann sich auch nicht als das einzig richtige zwingend beweisen. Sondern das gehört eben zum Glauben, das ist die Entscheidung, die man trifft, aber man kann es nicht zwingend beweisen. Man kann bestimmte Interpretationen als falsch ausweisen, aber ich glaube nicht, dass man eine bestimmte Interpretation als die einzig mögliche und richtige nimmt, weil eben zur Erscheinung, die ist ja eine Begegnung zweier und beide ändern sich da drin, so dass wir deswegen ja auch von Wahrheiten im Plural reden. Wahrheiten, die dann dorthin gehören. Also kann ich das nicht so deutlich abschneiden, wie er das hier tut. Den Schluss von der Erscheinung auf eine Ursache der Erscheinung, das geht eben nur in Grenzen, gemäß einer Fassung des Kausalitätsbegriffs. Die Kausalität gehört schon hinein, da verstehe ich gar nicht, warum er das jetzt wieder nicht haben will. Es ist eine Kausalität, nur ist eben nicht klar, wie weit die reicht. Was ist, geht auf die Aktivität des Erscheinenden zurück und was geht auf die Aktivität dessen zurück, dem es erscheint? Deswegen ja mein Satz, Meyers Müller unterhält sich mit Müllers Meyer. Und das bestimmt von beiden Seiten. Ich werde ja mitbestimmt durch das Gegenüber. Im Reden, auch hier jetzt hier, so wie sie skeptisch gucken oder zustimmen oder so, das bestimmt ja mich ja wieder. Versuche, was ich als nächsten Satz dann sage. Ist ja einfach mit drin. Also, Kausalität, ja, da muss er gar nicht, da übertreibt das wieder, das muss man wieder rausnehmen, sondern es ist tatsächlich ein gemeinsames, wo dann die Hildegard von Bingen sagt, dann unum opus duorum, das ist ein Werk zweier. Und das haben ja dann die Leute vom, wie hat er jetzt noch geheißen, die haben das ja untersucht, zum Beispiel eben von zwei Leuten, die miteinander sägen oder so, wie der eine auf den anderen wirkt und automatisch, wenn die sich gut verstehen, das gemeinsam also richtig hinkriegen. Und so wie in einem Gespräch eben auch, wenn es ein glückendes Gespräch ist, niemand dem anderen ins Wort fällt, aber einer dem anderen das Wort aus dem Mund nimmt. Wie man so sagt. Das ist ja ein Unterschied, die beiden Formen. Und das müsste man mit hineinnehmen. Also die Entwicklung der Wissenschaft löst das Bekannte immer mehr in ein Unbekanntes auf. Sie will aber gerade das Umgekehrte und geht von dem Instinkt aus, das Unbekannte auf das Bekannte zurückzuführen. Also, dass man Unbekanntes bekannt machen will, ist klar. Dass man da auch zurückgreift auf die Rückführung auf Bekanntes, stimmt auch. Aber dass es zugleich auch, man hofft, aus dieser Rückführung auch Neues zu sehen, das lässt er an diesem Punkt weg. Dass ich zuerst mal zurückgehe, weil ich ausgehe, nicht ich führe zurück auf das Bekannte, sondern ich gehe aus vom Bekannten. Und stoße ja eben darauf, dass eben ich aus dem Bekannten alleine bestimmte Dinge nicht erklären kann. Und deswegen kommt es ja dann zu einer neuen Theorie, zu einem neuen Glauben. Zuerst mal zu einer Theorie. Was ist eine Theorie? Theorie ist ein Interpretationsvorschlag, behaupte ich. Und drum sind Theorien weder wahr noch falsch, sondern sind ein Interpretationsvorschlag. Und sie gelten, solange wie sie da fruchtbar sind. Und wenn sie das nicht sind, legt man sie ab. Und wie schon öfter gesagt, dann werden sie nicht für falsch erklärt, sondern für unbrauchbar. Wie eben das Phlogiston zum Beispiel, wenn man das besser mit der Sauerstoffgeschichte erklärt. Also in Summa bereitet die Wissenschaft eine souveräne Unwissenheit vor. Eine Dr. Ignorantia hat das Cusanus genannt, die souveräne Unwissenheit. Ein Gefühl, das Erkennen gar nicht vorkommt, dass es eine Art Hochmut war, davon zu träumen. Mehr noch, dass wir nicht den geringsten Begriff übrig behalten, um auch nur Erkennen als eine Möglichkeit gelten zu lassen. Sag ich, was soll denn das jetzt wieder hier? So muss man es ja nicht übertreiben. Warum soll ich nicht sagen, ich erkenne einzelne Dinge, nur erkenne ich sie nicht ganz? Und für das Ganzerkennen gibt es das Wort Begreifen. Leider wird dieser Unterschied immer wird auch theologisch verschlammt. Ich kann Gott erkennen, aber ich kann ihn nicht begreifen. Und leider liest man noch, und wie ich schon gezeigt habe, vor allen Dingen bei dieser Neuübersetzung von dem Lübeck-Buch da, die Wege Gottes, wo da jetzt überall Erkennen steht, während im Französischen Comprendre steht. Und das heißt eben nicht erkennen, sondern das heißt begreifen. Und begreifen, sagt Thomas, heißt etwas erkennen, wie es überhaupt nur erkennbar ist. Also nach allen Perspektiven und Seiten, das heißt begreifen. Begreifen heißt etwas totaliter erkennen. Alles Erkennbare daran erkennen. Und das geht natürlich in vielen Fällen nicht. Aber ich erkenne die Unbegreiflichkeit von jemandem zum Beispiel. Das gibt es doch. Und deswegen ist es schade, dass er hier an diesem Punkt so unpräzise ist. Erkennen heißt nicht begreifen. Begreifen kann man sagen, was kann man überhaupt nur begreifen? Ich behaupte, begreifen können wir nur Artefakte. Also einfache Maschinen. Die können wir begreifen. Als Maschinen, denn schon das Material, aus dem sie sind, können wir nicht begreifen. Die Physik weiß nicht, was Materie ist. Nicht? Aber das Maschinelle an der Maschine, das kann man also begreifen. Zum Beispiel. Menschen nicht. Und das sagt der Kant dann auch, Lebewesen nicht. Es gibt keinen Juden des Grashalms, dieser berühmte Satz, nicht? Das gelingt eben nicht. Aber Artefakte, die können wir begreifen. Und im anderen Fall immer nur Einzelnes. Bei unbegreiflichen Menschen. Also wer da träumte, das zu erreichen, das ist wahr. Und darauf läuft, sind wir dann wieder bei dem Lewis-Satz, wer alles durchschaut, sieht nichts mehr. Also das geht tatsächlich nicht. Also erkennen ist eine widerspruchsvolle Vorstellung, behauptet er hier. Und dann sage ich, nein. Es kommt darauf an, wie ich erkennen verstehe. Er vermischt das hier mit Begreifen und dann geht es tatsächlich irgendwie nicht. Wir übersetzen eine uralte Mythologie und Eitelkeit des Menschen in die harte These, in die harte Tatsache, so wenig Ding an sich, so wenig ist Erkenntnis an sich noch erlaubt als Begriff, die Verführung durch Zahl und Logik. Dass tatsächlich die Zahl nicht alles begreiflich macht, sondern beherrschbar macht, das finde ich wichtig. Deswegen bin ich distanziert, was die Kabbala angeht zum Beispiel. Die ja behaupten, das sei die eigentliche begreifliche Wahrheit dann der Bibel, die Zahlen. Weil man da einfach viel zu viel zurecht mischen kann mit den Tricks, die da nochmal bestehen in verschiedenen Wertbedeutungen. Und das ist sicher eine Gefahr für die Wissenschaftler, für viele Wissenschaftler, dass sie meinen, mit Zahl und Logik kommt man durch die Sache hin und die Gesetze, was wir auch wissen, dass die inzwischen eben dann statistisch sind zum Beispiel und wir da nicht wissen, wo wir da dran sind. Weisheit als Versuch über die perspektivischen Schätzungen, das heißt über den Willen zur Macht, hinwegzukommen, ein lebensfeindliches und auflösendes Prinzip, Symptom wie bei den Indern und so weiter, Schwächung der Aneignungskraft. Da sage ich jetzt wieder, wie versteht er hier Weisheit? Er meint also mit Weisheit eigentlich Resignation. Oder was würden Sie dazu stimmen? Also mir kommt das so vor, dass hier gesagt wird, so wie der Faust das sagt, also das weiß ich, dass wir nichts wissen können und das will mir dann fast das Herz verbrennen oder so ähnlich, geht es doch da weiter, ne? Dass er also hier sagt, diese Art von Resignation, wenn ich das Weisheit nenne, dann hat er natürlich recht. Wenn ich aber sage, Weisheit ist also der Sinn über das Nachdenken und das Wissen über die Sinnhaftigkeit für das, was gesollt ist und was mit dem, was das Sollen bedeutet, also die Erkenntnisse zum rechten Leben, um es so auszudrücken, das würde ich Weisheit nennen. Und da wird nicht begriffen. Da wird auch gewusst, dass man nicht begreifen kann. Aber man kann erkennen, wie man mit dem nicht begreifen können umgeht. Mit der Verantwortlichkeit zum Beispiel. Und dann wäre für mich Resignation nicht alles. Dass Leute Weisheit so verstehen, muss man einräumen.
Ich meine, Weisheit im Sinne der Beraterfunktion sozusagen. Also, dass ich einem anderen rate so und so. Und das ist halt das Fachwürdig.
Das ist auch, ja, das ist auch nochmal ein Punkt.
Das macht der ich, Wissenschaft zum Teil.
So ist es.
Ist ja doch nochmal anders auch.
So ist es, ja.
Weisheit. Oder bei Wilhelm, wenn er sagt, dass auch der Weiseste nicht weiß, was die Kunst einem bereitet.
Also so ist es.
Das ist ein offenes Moment.
Ja, also das gehört zur Weisheit auf jeden Fall dazu. Also dass das Moment des Resignativen und der Rücknahme dazu gehört, da widerspreche ich nicht. Aber wenn man Weisheit jetzt darauf so eigentlich abstellt ganz hier, deswegen, er spricht ja diese Schwächung da der Inder an oder so nicht und sagt, ja, hier gehört dazu, Weisheit heißt, dass man da eben nichts erkennen kann oder so. Nein, das ist nicht wahr. Deswegen kämpfe ich auch immer gegen den Satz, der angeblich Sokrates gesagt hat, dass er weiß, dass er nichts weiß. Wo ich sage, er ist nicht fürs Nichtwissen gestorben. Das ist nicht wahr, dass er nichts gewusst hat. Sondern er sagt genau, da wo ich nichts weiß, bilde ich mir auch nicht ein zu wissen. Uk euermei. Also das sagt er ganz, ganz klar an der Stelle. Da, wo ich nicht weiß, bilde ich mir nicht ein, was zu wissen, während er festgestellt hat, dass die Experten, dass die meinten, sie wüssten. Das hat er gesehen. Ne? Und er sagt, nein, wo ich nicht weiß, weiß ich. Und zum Beispiel weiß er nicht, was ihm nach dem Tod erwartet. Aber dann sagt er im selben Zusammenhang, dass man dem Gott gehorchen muss oder einem weisen Menschen, das weiß ich. Sagt er ausdrücklich. In der Verteidigungsrede. Aber alle Welt sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Er sagt, viele Dinge wissen wir eben wenig, so gut wie nichts. Eben, wir wissen nicht, was nach dem Tod kommt. Das schreibt er ausdrücklich. Aber dass er nichts weiß, ist überhaupt nicht wahr.
Ja, der Nietzsche kritisiert ja sehr oft den Punkt, dass zum Beispiel der Glaube jetzt an die Wissenschaft, dass das
so ist es, das kritisiert er. Das macht das, haben wir ja schon ein paar Mal gelesen. Ja, ja, ja. Und da hat er völlig recht. Da hat er völlig recht. Nicht?
Ja,
nach wie vor. Und vergessen das einfach, als hätte es nie die Logik der Forschung gegeben vom Sir da. Das ist schon wirklich merkwürdig, wie die Leute da so reden. Und da muss man gucken. Und auch das Nächste natürlich, wenn ihr jetzt sagt, was sich beweisen lässt, das ist wahr, das ist natürlich auch nochmal eine willkürliche Festsetzung des Begriffs wahr, die sich nicht beweisen lässt. Dazu ist natürlich erstmal zu sagen, dass also Definitionen überhaupt nicht bewiesen werden. Sondern ich kann deren Brauchbarkeit also beweisen, aber oder ich kann deren Verfehltheit aufweisen, aber Definitionen werden nicht bewiesen. Das ist schon mal der erste Punkt. Und dass Wahrheit nicht unbedingt am Beweis hängt, das haben wir ja schon öfter miteinander besprochen. Ich bleibe tatsächlich bei dem altmodischen Wahrheitsbegriff der Korrespondenz bestehen und sage, wahr sind Behauptungen, die der Wirklichkeit entsprechen. Puntell hat ja auch stärker die Kohärenztheorie in seiner Wahrheitstheorie drin. Bist du einer so der führenden Leute bei uns, ja, der immer das vertritt und in seiner Wahrheitstheorie läuft es eigentlich auf die Kohärenz heraus. Bei Hegel ist auch die Kohärenz eigentlich. Also ein Satz ist wahr, wenn er zu den anderen Sätzen passt. Und nicht zur Realität, während der Mensch so als der normale Mensch sagt, wahr ist ein Satz, wenn er der Wirklichkeit entspricht. Und das ist die aristotelische Definition. Und ich meine, die kann man überhaupt nicht loswerden. Man kann die anderen nur dazu nehmen oder sagen, das sind Hilfen, das folgt auch daraus. Dass dann ein wahrer Satz auch mit anderen wahren Sätzen zusammenpasst, ist wahr. Bis auf den Punkt, ich darf noch mal erinnern, dass ich einen Unterschied mache zwischen unvereinbar und widersprüchlich. Ich bin nicht sicher, ob man wirklich alle Sätze, dass wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten der Erkenntnis alle wahren Sätze vereinbaren können. Ein Gott, drei Personen, Allmacht und Freiheit, Leib und Seele zum Beispiel, kriegt keiner von uns hin, wie das zusammengeht. Aber solange mir niemand nachweist, dass es ein Widerspruch ist, kann es intellektuell vertretbar geglaubt werden.
Denken Sie nicht, dass das Empfindungsbewusstsein da Brücken bauen kann?
Das tut's, aber es bleibt eben bei einer Empfindung und das ist halt so eine Sache.
Ja, aber es ist ja eine Leistung, weil man hat ja diese, es stehen ja diese beiden Sachen, ja.
Und je für sich muss ich natürlich begründen und beweisen. Ich muss also beweisen, sowohl, also dass man nicht einfach sagen kann, ich bin jetzt Materialist oder ich bin bloß ein Geistmonist oder so, sondern ich lande also irgendwie dabei, dass es Gründe gibt zu reden von Leib und von Seele. Aber wie das zusammengeht, kriegen die Leute nicht hin. Und so eben auch bei der Trinität, es gibt gute Gründe so oder so, aber wie das eigentlich geht, mit den sprachlichen Grenzen auch, das kriegt eben niemand hin. Und deswegen wird da auch gesagt, das geht nicht. Und deswegen eben meine immer wiederholte Gedanke, bitte Unvereinbarkeit nicht gleichsetzen mit widersprüchlich. Wir kriegen nicht alles zusammen, weil wir von unten gucken, um das so metaphermäßig auszusagen. Wir kommen auf der einen Seite rational zum Ergebnis, der ist für sich begründet. Und wir kommen hier rational zu einem Satz, der auch begründet ist und einleuchtend gemacht worden ist. Und wenn mich jetzt jemand fragt, wie geht das zusammen, muss ich sagen, ich weiß es nicht. Und das gibt es öfter. Und das ist eine legitime Grenze. Und wenn ich die nicht mache, weil ich Erkennen und Begreifen zum Beispiel ineinander werfe, dann kommt man eben in Teufelsküche.
Ja, also Mann und Frau sind ja auch verschieden und trotzdem kann man ja eine Gleichart empfinden.
Aber es bleibt eben zugleich auch eine Unvereinbarkeit. Also ich meine, dass gerade diese Unvereinbarkeit schon zwischen den Geschlechtern ablesbar ist. Das andere, was ich ja immer nenne, ist so das Gespräch mit den asiatischen Kollegen, wenn wir da über Personen und Freiheit reden, wo wir auch sagen, wir kommen irgendwie nicht weiter, das hört dann irgendwann auf. Aber näher dran ist es tatsächlich schon bei Diskussionen zwischen den Geschlechtern. Dass es da schon Grenzen des Verständnisses und des Nachvollzugs gibt. Aus einem anderen Zugang hin. Ohne dass da jetzt jemand oben drüber stünde und das von dort her entwerfen könnte. Und da hat eben jetzt ja die Tradition, haben wir gesagt, nein, der Mann hat recht. Und die Frau ist eben ein bisschen komisch oder so. Und der Feminismus will das eben umdrehen. Nicht? Da gehen dann die ganzen Diskussionen in der Gender-Debatte dann los, die dann da fällig sind. In dieser merkwürdigen Festlegung. Ja, ich denke, dass wir bis dorthin gekommen sind und setzen dann einfach, wenn Sie noch mögen, also wieder im April dann dort fort, auf der Seite 190. Nochmal bei diesem, denn das geht ja noch länger mit den Gesetzen da oder so, dann ist es schon sinnvoll, da nochmal einzusetzen. Auch bei diesem Gedanken von Glaube und Erkennen, Glauben als Gesamtdeutung vorliegender Fakten, Theorie als Interpretationsvorschlag und so diese Dinge, dass ich an die nochmal wieder anknüpfe, dann, wenn wir wieder anfangen, wenn das dann also alles in der Weise geht. Und dann sehen wir mal weiter. Vielen Dank fürs Mitmachen. Aber da würde ich eben sagen, ein wirklicher Widerspruch ist nicht geheimnisvoll. Da würde ich mich also unterscheiden. Sondern der wird wirklich durchschaut, während für das Unvereinbare gilt das. Das wäre meine Antwort darauf. Dass er das hier vermischt und eigentlich schreiben müsste, ein Unvereinbares. Denn ich behaupte, dass der wirkliche Widerspruch ist eine klare Sache. Die ist unter unserem Niveau und nicht über. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das auch nochmal, also mir der Unterschied so wichtig ist, dass ich sage, der Widerspruch selber ist überhaupt nichts Tolles oder Geheimnisvolles, sondern es ist einfach blöd. Es bleibt das Problem, wie jemand so dumm sein kann, also etwas zu vertreten, was widersprüchlich ist. Das gebe ich zu. Also das könnte er auch noch meinen, dass er die Psychologie der Situation meint. Also wenn jemand tatsächlich selbst widersprüchlich da rumläuft und sich noch toll vorkommt. So wie zum Beispiel der Herr Graf da jetzt in seinem Gespräch da zu Weihnachten da mit dem, Mosebach, mit dem Mosebach, wo er dann sagt, ja, die Apostel haben sich so überlegt, das ist ganz gut zu sagen, der ist irgendwie auferstanden oder so, und dann haben sie jetzt in dieser in Selbstsuggestion auch noch, dass sie sogar dafür gestorben sind. Also, was der sich dabei gedacht hat, ist ja ein hochgescheiter Mann mit Leibniz-Preis und allem Möglichen, also der Graf hier in der evangelischen Fakultät. Und so ein dummes Zeug, das ist tatsächlich geheimnisvoll. Das ist wahr. Ja.